ist es auch wertvoll im Nachhinein gewesen, so eine lange Kündigungsfrist zu haben, auch wenn es sehr zäh ist, um dann halt auch die Entscheidung, den ersten Schritt in die Maklerwelt zu gehen, auch mit Händen und Füßen zu machen. Denn nachdem ich gemerkt habe, was in solchen Verträgen eben durch eine lange Kündigungsfrist drinstehen kann, wollte ich mich jetzt auch nicht einfach blindlings irgendwo einem Verbund, einem Maklervertrieb oder irgendeinem Pool anschließen und habe halt die Recherchezeit dann schon intensiv genutzt, um dann halt auch den ersten Arbeitstag, den du gerade angesprochen hast, so entspannt wie möglich und den Übergang so smooth wie möglich erhalten zu können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute wieder mit eurem Lieblingshaus, das bin ich, Benedikt Arondeutsch. Wobei, war falsch, nicht Lieblingshaus, sondern Lieblingsschwabe. Eurem Lieblingsschwabenhaus, Benedikt Arondeutsch, das bin ich. Bei mir zu Gast heute ist der liebe Tobias Klein, seines Zeichens seit kurzer Zeit Makler. Und über diesen Werdegang werden wir heute so ein bisschen quatschen. Grüß Gott und hallo, Tobi.
Hi Bene, freut mich da zu sein.
Ja, mich auch. Jetzt lass mich ganz kurz überlegen, zählst du auch noch als Schwabe?
Ja doch, würde ich sagen. Also ich komme hier aus dem Ostalbkreis, an der Sprache, an dem schönen SCH hört man es ja doch ein bisschen, wo man herkommt. Ja.
Doch, okay, dann haben wir hier heute eine gute Connections. Zwei Schwaben untereinander. Wir starten wie immer mit 5 schnellen Fragen. Und wie immer gilt, wenn ich das Gefühl habe, dass du dich mit einer Frage unwohl fühlst, bohre ich einfach nochmal tiefer.
Jo, ich bin gespannt. Hau rein.
Für welches Thema würdest du dich einsetzen, wenn du finanziell durch bist und alle großen Weltprobleme gelöst sind?
Boah. Ja, wenn alles gelöst ist, dann gibt's ja nichts mehr zum Einsetzen, so mehr oder weniger. Aber ich würde irgendwas so in Richtung Kinder- oder Tierschutz, denke ich, machen. Ja.
Ich glaube, das ist hier die klassischste Antwort, die man geben kann, gell? Also wäre auch bei mir irgendwie, ich war direkt bei so Tierschutzvereinen oder Kinder ist natürlich auch mal ein Thema. Ja. Frage ist, was ein Weltproblem nachher wäre. Aber ich glaube, ich kann mit der Antwort leben. Was bevorzugst du in klein, obwohl die meisten die große Variante besser finden?
Okay. Boah.
Ey, das sind bei mir Fragen. Ist mein MacBook.
Mhm. Stimmt. Ah, tatsächlich, auch beim iPhone, vor, weiß nicht, 3, 4, 5 Modelle kam mal eine Zeit, wo es das iPhone mit einem kleineren Screen gab. Das fand ich dann ganz cool, weil du einfach mit dem Daumen besser von links nach rechts und so weiter hingekommen bist. Habe ich mich kurz dabei ertappt, das Kleine kaufen zu wollen, habe mich aber dann doch irgendwie fürs Große entschieden.
War es eine gute Entscheidung?
Ja, Bildschirmfläche ist schon auch cool, ja.
Also ich merke, dass ich komme manchmal bei den neuen iPhones quasi mit dem Daumen gar nicht mehr links oben richtig
genau,
hin.
Genau, ja. Ich habe mir dann halt wirklich angewohnt, das Ding mit 2 Händen irgendwie zu bedienen und dann geht's schon, dann ist auch von Daumen entspannter.
Ja, absolut.
Ja.
So, Frage Nummer 3. Ja, das war eine Frage aus 2022, die passt heute nicht mehr ganz so gut, aber ich möchte sie nicht auslassen. Was denkst du, wie lange es noch dauert, bis Corona Einzug in die Popkultur findet?
In die Popkultur?
Ich weiß es nicht, ob man dann Musik drüber macht und es einfach irgendwie Vogue ist. Ich kann es dir...
Ja.
So wahrscheinlich, oder? Wobei die...
In den ein oder anderen Serien ist es ja doch irgendwie mal so am Rande vorgekommen. Aber jetzt so in der Musik, keine Ahnung.
Okay, eigentlich ist jetzt doch einfach, also ist vorbei.
Vom Bildschirm verschwunden, genau, ja.
Welche Hausarbeit findest du am besten?
Eigentlich mag ich schon Hausarbeit, so im Ganzen. Vielleicht die Dinge, wo man einfach am schnellsten so ein Ergebnis sieht, so ganz, ganz stumpfe Sachen. Ja, von A bis Z, ja.
Bei mir ist klar Pflanzengießen. Pflanzengießen finde ich irgendwie, finde ich irgendwie cool.
Ja. Okay.
Hast du einen grünen Daumen, wäre die letzte Frage. Das ist ziemlich witzig, weil es ganz gut passt. Ja. Hast du einen grünen Daumen?
Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Pflanzen gießen, da ist bei uns meine Freundin dafür verantwortlich und ich bringe dann eher so den Müll raus, so Staubsaugen, Aufräumen und so.
Verstanden. Ja. Tobi, 5 schnelle Fragen, 5 schnelle Antworten. Das ging relativ zügig. Mhm. 3 Sätze. 3 Sätze gebe ich dir, um deinen Lebenslauf so schnell wie möglich zusammenzufassen. Quasi, was hast du bisher in deinem Leben gemacht? Seit wann bist du Makler? Mhm. Attacke.
Jo, ich bin 38, bin jetzt seit 17 Jahren in der Branche. Wurde klassisch in der DIS immer angesprochen früher und bin dann so im Strukturvertrieb gelandet. Genau, Makler bin ich jetzt für mich vom Gefühl her seit Januar diesen Jahres so offiziell, dass auch der Fokus, der Kopf dabei ist und auf dem Papier seit Juli letzten Jahres.
Genau. Was hat sich für dich geändert, seit du Makler bist und nicht mehr im Strukturvertrieb? Die Antwort, alles zählt nicht.
Alles nicht. Freiheit auf jeden Fall, wirklich so einfach vom Gefühl her auch tun und lassen zu können, was man möchte, weil im Strukturvertrieb ist ja doch so ein bisschen, ja, es ist ein Rahmen, der halt da ist und für mich die Freiheit ist das höchste Gut, der sich dadurch auf jeden Fall verändert hat.
Ich glaube, viele, viele Zuhörer wissen das. Ich bin großer, großer Fan und Freund von Strukturvertrieben, wenn man es quasi in dem Kontext sieht, was der Name sagt, Struktur geben. Mhm. Und dass du in der Struktur quasi arbeiten kannst und es nicht nur darum geht, zum sagen, wir bauen jetzt eine Kette von ganz oben bis nach ganz unten, wo halt immer weniger Provision rauskommt. Daher glaube ich, Strukturvertriebe sind für unsere Branche wahnsinnig wichtig.
Absolut.
Absolut richtig. Und ich glaube, viele Makler, denen hilft auch ein Strukturvertrieb mehr, wie wenn sie quasi komplett alleine unterwegs wären, einfach weil es ihnen Struktur gibt. Also eins meiner Lieblingsbeispiele, einer meiner ersten Makler, mit dem ich, sag mal, den ich, glaube, 2-mal persönlich nur getroffen habe und mit dem ich aber über Jahre quasi einfach eine gute Freundschaft entwickelt habe und wir uns gegenseitig ausgetauscht haben, der ist daran gescheitert, dass er es wirklich geschafft hat, sich Haftpflichtbedingungen über ein halbes Jahr lang anzugucken, welchen Haftpflichtanbieter er denn jetzt quasi machen möchte. Ja. Und dann hat er es 2 Wochen mit dem Haftpflichtanbieter gemacht und dann kam ein neues Produkt raus und dann ist er quasi wieder in diese Schlaufe reingekommen, zu sagen, okay, ich muss wieder Produktresearch machen. Mhm. Das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber ich glaube, wenn du einfach klipp und klar eine Struktur hast und sei es nur, dass man sagt, guck mal, die 3 Haftpflichtanbieter sind Weltklasse, geh mit einem diesen Weg, dann nimmt es, glaube ich, für viele einfach, wenn der Produktresearch rausfällt, schon ganz viel Stress raus.
Definitiv, ja. In der alten Welt, im Strukturvertrieb, hätte ich auch niemals mir vorstellen können, dass es solche Probleme gibt. Seitdem ich Makler bin, verstehe ich aber auch, warum das dem einen oder anderen vielleicht zum Verhängnis werden kann, ja.
Das heißt, gedanklich, seit Januar hast du gesagt, bist du Makler, laut Papier Juni, also Mitte letzten Jahres.
Genau, ja.
Warum hat es dieses halbe Jahr gedauert, Tobi, für dich gedanklich zum sagen, ich bin jetzt in der neuen Welt, jetzt bin ich da?
Ja, wir sind letztes Jahr umgezogen, haben ein Haus noch renoviert, saniert. Deswegen war letztes Jahr einfach keine Zeit so richtig da,
um
durchzustarten. War es gar nicht
das Ankommen in der neuen Welt, sondern wirklich einfach auch das normale Leben, das sich davon abgehalten hat.
Mhm. Du hast jetzt so ein bisschen reingekrätscht, für Handwerker, die sich verzögert haben, ja.
Wenn wir dich jetzt zurücksetzen, wie sah dein erster Arbeitstag als Makler aus? Wie muss man sich das vorstellen, wirklich aus dem Strukturvertrieb rauskommen und sagt, okay, ab morgen hängt mein Schild da, ich bin jetzt Makler. Wie arbeitet man los? Was hast du getan?
Ja, im Endeffekt war alles genau so wie zuvor auch. Dadurch, dass ich eine relativ lange Kündigungsfrist im Strukturvertrieb habe, habe ich die auch gut genutzt. Also nicht nur mit Umbau, sondern eben auch mit so der Vorbereitung. Und ich sag mal, das ist also dieses Ganze, für welchen Partner entscheide ich mich, welche Produktanbieter kommen für mich in Frage. Das war zuvor schon irgendwo abgehakt durch so eine sehr lange, intensive Recherchephase. Und ab dem Tag, wo ich dann Makler war, hat sich einfach, ja, die Produktauswahl hat sich verändert, aber ansonsten ist alles wie zuvor, ja.
Okay, das heißt, du hattest einfach auch lange, lange Vorlaufzeit zum sagen, jetzt legst du quasi los. Darf ich fragen, wie lange du quasi in Kündigungsfrist warst?
Ja, 12 Monate zum Quartalsende, also eigentlich 15, so ab dem Schritt, wo man die Entscheidung dann fixiert hat. Aber der mentale Prozess fängt ja schon zuvor an, sodass ich sage, so effektiv sind vielleicht so irgendwie 1,5 Jahre, offiziell auf dem Papier dann, ja, 12 Monate zum Quartalsende, also 15, ja.
15. Genau. Stelle ich mir das manchmal, aber das könnte auch an mir liegen, schon zäh vor, wenn du quasi morgens aufstehst und es ist der 1. August 2024 und du weißt 11 Monate noch. Und dann ist Oktober und du weißt 9 Monate noch. Gibt es irgendwie sowas, wo du dich entlanghangeln konntest oder wo du gesagt hast, ich freue mich auf alles, was kommt? Oder gab es wirklich auch so diese Idee zum Sagen, boah, will ich vielleicht doch nicht wieder zurück in alles, was ich kenne und in normalen Alltag wieder haben?
Also ich habe es nicht genutzt, die Möglichkeit, aber ich würde einfach sagen, wenn man in dieser Zeit den Schritt bereut, gekündigt zu haben, unabhängig davon, was man danach macht, dann wird einen wahrscheinlich jeder Strukturvertrieb auch handküssen, dann wieder annehmen und sagen, jawohl, die Kündigung ziehen wir zurück. Von dem her, die Sicherheit hatten wir dann doch auf der anderen Seite, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es auch wertvoll im Nachhinein gewesen, so eine lange Kündigungsfrist zu haben, auch wenn sie sehr zäh ist, um dann halt auch die Entscheidung, den ersten Schritt in die Maklerwelt zu gehen, auch mit Händen und Füßen zu machen. Denn nachdem ich gemerkt habe, was in solchen Verträgen eben durch eine lange Kündigungsfrist drinstehen kann, wollte ich mich jetzt auch nicht einfach blindlings irgendwo einem Verbund, einem Maklervertrieb oder irgendeinem Pool anschließen und habe halt die Recherchezeit dann schon intensiv genutzt, um dann halt auch den ersten Arbeitstag, den du gerade angesprochen hast, so entspannt wie möglich und den Übergang so smooth wie möglich erhalten zu können.
Jetzt weiß ich ja schon ein bisschen was über dich, weil unser Erstkontakt ist ja auch schon ein paar Jahre her. Wir haben damals telefoniert, da lag eine gute Freundin von mir im Krankenhaus und ich weiß es noch, ich bin vom Auto zu ihr in die Klinik gelaufen, als wir das erste Mal miteinander gequatscht haben. Und daher stelle ich dir jetzt 2 Fragen. Ich kenne die Antwort schon, ich finde sie aber trotzdem wahnsinnig wichtig. Beim Start jetzt als Makler, hattest du irgendwo ein Ziel oder einen Hebel, wo du sagst, das hat dich nach vorne katapultiert, sei es quasi ein Budget, um Ads zu schalten, sei es ein Bestand, den du übernommen hast? Was war so das Erste, wo du diese unternehmerische Freiheit vielleicht auch gemerkt hast und dann einfach für dich nochmal in ein besseres Fahrwasser gekommen bist?
Ja, das Letzte, das du gerade angesprochen hast, den Bestand, der ist mir so jungfräulich zugeflogen. Bei mir im Leben ist irgendwie immer so die großen Entscheidungen, da denke ich eigentlich gar nicht drüber nach und die werden einfach gut. Und die Frage davor, wie so der erste Arbeitsalltag war und ob ich irgendwie Zweifel hatte, ich kann es davor von Social Media, gerade auch durch Tinus Grabak macht er auch viel mit so Bestandskäufen und hin und her und habe mir das dann total easy vorgestellt und hatte halt so in meinem Kopf drin, jawohl, wenn ich Makler bin, dann kaufe ich direkt einen Bestand und krieg das und von dem her ist dann halt auch schon mal einiges an Sicherheit da. Dass es in der Praxis nicht so easy ist und vor allem auch in einen guten Bestand zu kommen, war mir nicht bewusst, aber ich hatte dann das Glück und genau so ist es gelaufen, dass ich eine Altersnachfolge von einem wirklich sehr, sehr coolen, lieben Makler antreten konnte, der jetzt in den Ruhestand gegangen ist, ja.
Das heißt, einfach auch so ein bisschen ehrlicherweise Glück gehabt bei der ganzen Geschichte?
Ja, definitiv. Das ist einfach so entstanden.
Würdest du jetzt im Nachgang quasi sagen, dass der Bestandskauf einfacher, schwieriger oder genauso war, wie du erwartet hast?
Also er war genauso, wie ich es erwartet habe, weil ich es mir total einfach und entspannt vorgestellt habe. Und so ist es auch abgelaufen. Also weder vom Verkäuferseite oder von meiner Seite aus gab es da irgendwo mal Hate oder so. Also es ist wirklich ein harmonisches Verhältnis. Wir sind auch jetzt noch im Kontakt, wenn es irgendwelche Herausforderungen gibt mit seinen langjährigen Kunden, dann hat er ein offenes Ohr und ja.
Okay, das ist schon mal gut, wenn quasi der Bestands Kauf/Verkauf funktioniert. Mhm. Wie ist es von den Kontakten zu den Kunden? Wie viel Arbeit steckt drin? Also klingt jetzt, Tobi, es ist ja echt schon mal gut, dass es quasi Zwischenmenschliches funktioniert hat mit dem Verkauf, weil ich glaube, gerade Tino kann da auch viele andere Geschichten erzählen, dass es nicht immer so harmonisch funktioniert und dann manchmal auch bei der Übergabe, bei der Zahlung oder Ähnlichem durchaus kracht. Vom Arbeitsaufwand, wie war es da? Ist es, also man kann sich ja vorstellen, so sagen, ich übernehme den Bestand, verwalte ihn so ein bisschen, wenn was kommt, mache ich Geschäft und alles locker peasy. Kaum Aufwand oder ist es echt schon Knochenarbeit?
Ja, so habe ich es mir auch vorgestellt. Also wie gesagt, ich habe mir so einen Bestandskauf ja total gechillt und entspannt vorgestellt. Mit dem Verkäufer war und ist auch alles gechillt, aber die Arbeit, die ist doch da und mir war es halt auch wichtig, weil es doch ein großes Invest für mich war, die Kunden eben auch zu halten und keinen Abrieb zu haben. Mhm. Und ich habe die ersten, weiß nicht, so 2 bis 3 Monate mir so 150 Maklermandate eingeholt mit einem Vororttermin. Ja. Das heißt, ja. Mhm. Ja, das war schon knackig, genau, um halt die wichtigsten Kunden zu halten. Sag mal, der Bestand ist auch recht hochwertig mit ein paar Unternehmen und so drin, von dem her. Cool. Ja, war das schon in meinem Interesse und ich sag mal, egal ob du jetzt Makler bist oder in der Struktur, im Vertrieb, wir sind halt Vertriebler und da gehört halt der Vertrieb dazu und von dem her, ja, musst du halt dann auch einfach dich auf den Hosenboden setzen und schaffen und die Arbeit, die habe ich tatsächlich massiv unterschätzt, ja. Weshalb ich jetzt im Nachhinein auch nicht einfach so blindlings jeden Bestand kaufen würde, so wie ich es mir vor ein paar Jahren oder halt in meiner Kündigungsfrist vorgestellt habe, ja. Genau.
Verstanden. War es nach den 3 Monaten dann so, dass du sagst, okay, war eine stressige Zeit und der Kunde hat verstanden, dass er ab sofort von mir betreut wird und auch vielleicht online betreut wird oder man sich nicht mehr ganz so oft sieht oder wie muss man sich so dieses durchschnittliche Gespräch vorstellen? Weil der Durchschnittskunde wird ja wahrscheinlich, ist ja ganz oft so, eher Altersklasse von dem Makler gewesen sein und nicht quasi U40, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Also ich habe jetzt Baujahre in meinem MVP drin. Die habe ich davor nur so vom Hörensagen gekannt. Also der abgebende Makler war 73 und so ist auch der Großteil vom Kundenbestand zwischen 50 und 70, wo ich am Anfang auch eher skeptisch betrachtet habe, aber mittlerweile finde ich es einen richtig wertvollen Bestand. Weil mein Ziel ist natürlich, die Kunden zu betreuen, aber halt an die junge Generation ranzukommen, an deren Kinder. Und die sind gerade so in einem Alter, wo sie halt auch schon Kinder haben, in einem halbwegs vernünftigen Alter, wo dann die Enkel teilweise schon schaffen gehen. Und daher auch die Vororttermine, also der Bestand ist auch bei mir hier vor Ort in der Region, um halt auch einfach die Kundenbeziehung wieder aufleben zu lassen, dass sie Vertrauen zu mir haben, um dann eben direkt innerhalb von der Familie weiterempfohlen zu werden, was auch sehr gut klappt. Und ja, von dem her hört die Arbeit damit dann nicht auf.
Ich glaube, es gibt dir einfach auch nochmal ein ruhigeres Fahrwasser, wenn du einfach einen älteren Bestand hast, der so doof ist, klingt vielleicht technisch gar nicht so affin ist, dass er über 3 Knopfdrücke morgen einen anderen Berater haben würde, sondern wo einfach vielleicht noch das gesprochene Wort, Treue, Zusammenarbeit nochmal anders zählt. Und wenn das Durchschnittsalter 60 ist, dann ist laut Sterbetafel fast jeder von denen in 20 Jahren eben auch noch am Leben. Das heißt, du ist nicht so, dass ein alter Bestand innerhalb von 2-3 Jahren quasi kaputt ist, sondern der hebt auch nur 20 Jahre. Und wenn du es dann quasi vertrieblich so nutzt wie du jetzt, dann ist es schon auch oftmals eine Steilvorlage, weil viele junge Menschen wollen sich ja mit der Thematik gar nicht beschäftigen. Und wenn dann Empfehlung von den Eltern kommt, ist es doch oftmals auch so, dass da dann einfach ein Vertrauensvorschuss da ist.
Definitiv, ja. Und das ist halt was, wo ich aus dem Strukturvertrieb einfach von der Pike auf gelernt habe. Da gab es halt nur Neukundengewinnung auf Empfehlungsbasis und das Empfehlungsmarketing. Und das funktioniert halt nicht planbar, was für mich auch ein Schritt war, Makler werden zu wollen, weil was man dort so hört und liest, zumindest auf Social Media, gibt es halt auch ein paar andere Hebel noch. Aber einfach die Empfehlung, dass die nebenbei so mal funktioniert sie nicht, aber dass sie halt nebenbei läuft, ist dann gerade in so einem großen Bestand schon was sehr, sehr Wertvolles, ja.
Dass du einfach auch nicht mehr mit minus X jeden Monat anfängst, sondern einfach schon mal ein Plus da ist. Egal, ob du Neukunde gewonnen hast oder nicht.
Ja, das stimmt.
Es hast du vorher gesagt, du würdest nicht mehr blinden Bestand kaufen. Wenn uns jetzt ganz viele junge Makler draußen zuhören, gibt es so drei Tipps, die du quasi als Laie mit auf den Weg geben würdest, dass das Ganze funktioniert oder worauf du das nächste Mal achten würdest?
Jetzt konkret zum Bestandskauf oder allgemein zum Makler?
Konkret zum Bestandskauf jetzt?
Ja. Aufs Bauchgefühl hören, weil für mich ist das Verhältnis zwischen abgebendem Makler und Käufer so das A und O.
Mhm.
Ja. Weil der kann dir halt einfach Steine in den Weg legen und wenn der Verkäufer dich eben auch dementsprechend bei den Kunden vorstellt und einbringt und da einfach mitarbeitet in der Übergangszeit, dann gibt es halt auch keinen Grund, warum Kunde gehen sollten. Mhm. Also ich habe so 350 Kunden übernommen, davon sind, ich glaube, 3 oder 4 hatten keinen Bock auf mich und der Rest ist da geblieben. Also ja.
Haben die das direkt gesagt oder haben die im Nachgang halt sich einen anderen Makler gesucht?
Einer ist im Nachhinein gegangen und die anderen, die haben einfach direkt gesagt, nee, haben wir kein Interesse dran.
Okay, das heißt, es war nicht quasi beim Termin vor Ort, wo die gesagt haben, raus mit dir, sondern...
Okay,
verstanden.
Ja, genau, bei allen war ich auch noch nicht vor Ort, also das war im Rahmen der Zeit auch noch gar nicht möglich.
Gar nicht möglich, ja.
Mhm. Genau, ja. Ja.
Tatsächlich, ich hab ein spannendes Beispiel. Ich habe ja auch schon in meinem Leben zweimal einen kleinen Bestand gekauft, wo ich bei beiden sagen würde, würde ich so nicht mehr machen. Weil bei einem Fall, der ist 2023, haben wir den übernommen. Wir haben damals alle Kunden dann angeschrieben, uns vorgestellt. Dann gab es viele falsche E-Mail-Adressen, falsche Telefonnummern, alte Adressen von zu Hause quasi. Das war oftmals das Problem. Weil wir haben von einem Baufinanzierer übernommen und der in seinem rudimentär geführten System oftmals die alte Adresse drin gelassen hat. Also nicht von dem Haus oder Wohnung, das gekauft wurde, sondern quasi, wo die gelebt haben, als sie die Baufinanzierung gemacht haben.
Okay.
Das war dann teilweise super gau. Wir haben es heute eine Kundin, die haben es mehrfach schon angeschrieben und da haben wir heute eine E-Mail bekommen. Wie gesagt, wir sind seit 3 Jahren quasi bestandsführend bei ihr, aber nie einen Draht hinbekommen. Und wir haben ja jetzt bei mir in der Firma diesen Switch von Clever versichert auf Bene versichert gemacht, vom Wording her. Das kam auch die E-Mail. Hallo, ich kann Sie nicht zuordnen. Zu welcher Organisation gehören Sie und wie stehen wir in Verbindung? Welche Verträge haben wir miteinander? Ich bitte um einen Nachweis, bevor ich einen Nachweis bringe. Das erscheint mir alles sehr fragwürdig. Und das ist so ein typischer Fall. Die Frau hat keinerlei Verbindung zu mir aufbauen können oder ich habe es auch nicht geschafft, mich bei ihr quasi zu platzieren, sondern da sind wir, so doof es klingt, einfach nur der Bestandsverwalter, haben es aber noch nicht geschafft, irgendwo eine wichtige Position einzunehmen, dass wir uns um ihre Finanzen kümmern können. Und deswegen fühle ich den Weg und finde den Weg, den du da gegangen bist, auch wenn er hart war dann diese 2, 3, 4 Monate, glaube ich richtig, weil du dir eine Grundlage baust, von der du einfach Jahrzehnte zehren kannst im Nachgang.
Ja, definitiv. Ja, von dem her also Tipp Nummer 1, aufs Bauchgefühl hören, was eben so das Verhältnis einfach zwischen Verkäufer und Käufer so angeht.
Mhm.
Tipp Nummer 2, wenn man merkt, dass es passt vom Bauchgefühl her und dass der Bestand gut ist, dann jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen für dich einen letzten Deal aushandeln. Also ich habe überhaupt nicht nachgehandelt. Der Deal, der war fair. War für mich mehr als fair, würde ich auch sagen. Und da kommt es dann auch nicht auf den letzten Euro drauf an. Beide Seiten müssen mit einem guten Gewissen rausgehen und ein gutes Gefühl haben. Und dann haben halt auch beide Seiten Bock, zusammen den Übergang gut zu begleiten. Und Tipp Nummer 3, die Verkäufer sind ja in der Regel doch alle deutlich älter als der Käufer und da prallen einfach Welten aufeinander. Also die Kunden, die wurden in fetten DIN A4 Leitsordnern geführt und Hängeregister, da war mehr oder weniger nichts digital und genauso ist halt auch die Arbeitsweise eine ganz andere. Und als wir so gemeinsam die ersten Termine hatten, war ich erst so not amused darüber, wie die Gespräche verlaufen sind, weil ich wollte sein, also mein Stiefel machen. Nach so Gespräch 10, 20, 30 habe ich dann auch verstanden, warum der abgebende Makler die Gespräche so führt, wie er sie geführt hat. Und da dann einfach mal einfach da ein bisschen Verständnis zeigen und Zeit ins Land gehen lassen und dann entwickelt sich das, weil das ist doch ein Punkt, der, denke ich, viel Konfliktpotenzial hat, wenn da ja zwei Sturköpfe aufeinander prallen.
Es gibt nicht nur einen Weg. Und ich glaube aber, das muss man oft lernen, gerade als Vertriebler, dass nicht nur sein eigener Weg der richtige Weg ist.
Ja.
Okay. Jetzt sieht man ja ganz oft in Social Media oder liest in Social Media, wenn quasi, wie gesagt, ich finde es nervig, wenn Makler gegen Strukturvertriebe hetzen. Ich finde es nervig, wenn AOler gegen Makler hetzen. Ich finde es aber genauso nervig, wenn Strukturvertriebe gegen Makler oder AOler oder weiß der Geier was hetzen. Oftmals das die Fahne, die sich Strukturvertriebe raushängen, ist ja vor allem als Makler, als Einzelmakler stehst du ganz alleine da und hast niemanden, an den du dich wenden kannst oder der dir hilft. Würdest du diese These so unterschreiben?
Überhaupt nicht. Das ist ja auch der Punkt, so wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe dich einfach mal auf Social Media, auf Facebook angeschrieben damals und auch da bin ich blauäugig reingegangen aus dem Strukturvertrieb. Kenne ich es halt so, jeder hilft jedem. Und das ist jetzt aber nichts, wo für mich typisch Strukturvertrieb ist, sondern vielleicht einfach Werte, die man so in sich trägt. Und genauso bin ich dann halt auch auf Makler zugegangen, die ich irgendwo auf Social Media gesehen habe. Habe die angeschrieben und auch da war direkt vor Ort oder von Anfang an dann Hilfe da. Man hat sich nie irgendwie davor gesehen, kennengelernt. Es war einfach jemand komplett Fremdes, der dich einfach mal so anschreibt. Und der Support, der ist da 1:1, genauso wie im Strukturvertrieb eben auch.
Und das ist eben auch, was ich ganz viel sehe, dass wirklich inzwischen so viele coole Jungmakler-Communities auch gibt, wo sich gegenseitig supportet wird. Wo, wenn man was nicht weiß, Hilfe bekommt. Und vor allem auch als Anfänger immer 10-mal fragen darf, bevor man irgendwas einbringt. Also ich glaube, das ist einfach echt eine coole Dynamik. Ich sage immer, mein Traum wäre so, wir gegen den Rest der Welt. Und gegen irgendwas heißt jetzt nicht, dass man irgendwas anderes bekämpfen soll, sondern einfach zum Sagen, wenn wir alle eine Allianz sind und zusammenhalten und uns gegenseitig auch nicht mehr schlecht machen, hat es einen riesen Mehrwert auch für unsere Stellung, die wir im Nachgang beim Kunden haben. Also
absolut, ja.
Ich glaube, die Geschichte erzähle ich öfters. Der durchschnittliche 35-jährige Kunde hat im Zweifel mit 16 den Bankberater von seinen Eltern gehabt. Mit 21 nehmen wir es hier den Strukturvertriebler, der quasi Zielgruppe Akademiker hat beim Studium. Und der hat ihm erzählt, alles, was du bisher hattest, war kacke, nur ich mache meinen Job gut. Dann ist er mit 27 wieder in die Heimat und vielleicht zu seinem AOler gekommen. Und der AOler hat gesagt, alles, was du davor hattest, war kacke, nur ich mache meinen Job gut. 5 Jahre später denkt er irgendwann, ich erreiche meinen AOler gerade nicht, gehe ich halt mal zum Makler. Und was macht der Makler? Der erzählt auch wieder, keine Ahnung, was der da gemacht hat, aber alles, was du bisher hattest, kacke, nur ich mache einen guten Job. Und wenn du diese Spirale, man kann die rumdrehen, wie man möchte, natürlich im Kundenkopf immer durchmachst, dann hat er ja irgendwann dieses Urvertrauen in die Finanzbranche verloren, weil wenn wir uns selber die ganze Zeit auf den Kopf hauen, wie soll dann der Endkunde nachher wirklich noch sagen, diese Branche hat Hand und Fuß?
Absolut, ja.
Ja. Geht ja gar nicht. Okay. Damals losgelaufen, einfach wildfremde Makler quasi angeschrieben. Wie bist du vorgegangen? Wie hast du es geschafft, dann tatsächlich den Fuß in die Communities, die es da draußen gibt, nachher tatsächlich reinzusetzen? Einfach um mal zwei zu nennen. Wir haben einmal die Fresh Minds, wir haben einmal die Young Makler, wo wir ja beide Members sind und uns mit anderen Kollegen austauschen. Wie muss man sich quasi als junger Einzelmakler, der vielleicht heute noch gar nicht weiß, wohin, wo er Fragen platzieren soll, diesen Prozess vorstellen, in so eine Community reinzukommen?
Ja, die Young Makler Community, das Young Makler Network ist ja losgelöst von allem. Da einfach mal auf Facebook vielleicht suchen, danach gucken, anschreiben und schauen, wie es sich so entwickelt. Das sind auch alles coole junge Makler, die offen sind und supporten wollen.
Grüße gehen raus an Christian König und Kai Schmid, die dieses Ding vor ein paar Jahren mal zum Laufen gebracht haben.
Ja. Das hat mir auch mega geholfen, einfach durch die Kontakte, die da entstanden sind. Und das Zweite, die Fresh Minds Community, ist eben durch einen Pool, an den ich angeschlossen bin, über die BCA entstanden. Und dort bin ich gelandet durch sehr, sehr lange Recherche, an welchem Pool ich mich anbinden möchte, wo ich mich dann am Ende vom Tag eben für die BCA entschieden habe, weil es für mich einfach ja alles stimmig war. Das sind auch ja laute Leute, wo es so das Herz am rechten Fleck haben, würde ich mal sagen. Und so bin ich in die Fresh Wines Community reingekommen. Ja.
Ich würde als alter BCA-Makler dem Ganzen nicht widersprechen. Darf ich einfach nochmal tiefer bohren, ohne jetzt zu arge Werbung quasi zu machen? Aber was waren für dich damals die Punkte, wo du gesagt hast, das ist mir persönlich als Tobias Klein-Makler wichtig, dass ein Pool mir das Ganze quasi gibt?
Es waren eine Handvoll Dinge. Punkt eins ist, dass er vielleicht eher so einen konservativeren Ansatz hat, was jetzt so die Investoren und so im Hintergrund angeht. Denn also von der Strukturvertrieb, ich war bei der DVG und dort war halt schon immer das Ding Inhaber geführt, eine Eigenkapitalquote, die sich doch sehen lässt mit starken Umsätzen, was einfach Sicherheit gibt. Und so hat halt die BCA 10 Investoren aus der Finanzdienstleistung, die jeweils knapp 10% an dem Ding halten, was mir einfach als Makler eine richtig gute Sicherheit gibt. Dann Punkt 2, es ist kein Blindpool. Mhm. Ich stehe auf den Policen drauf als Makler, denn wenn da irgendein Wisch meinem Kunden zugeschickt wird, wo halt alles draufsteht, außer ich selber als Makler, dann ja, ist es für mich zumindest in meiner Welt nicht so zielführend, was dann vielleicht auch eher zur Verunsicherung bei dem einen oder anderen führen kann. Und natürlich auch dadurch, dass es kein Blindpool ist, werde ich als Makler auch bei den Gesellschaften irgendwo gesehen. Das ist natürlich auch ein riesen Mehrwert, einfach so mal so langfristig perspektivisch sein kann. Genau, ja.
Nee, verstanden. Was ich schön fand, dass du es jetzt tatsächlich einfach auch immer aus deiner Warte erzählt hast,
ja.
Weil ich glaube, es gibt da draußen ganz viele coole Maklerpools, wo jeder seine Daseinsberechtigung für das einzelne Geschäftsmodell hat. Also ich glaube, die Jungs in Lübeck bei Blau Direkt machen einen guten Job. Ich glaube, München wird ein guter Job gemacht und ich glaube auch, dass eine FEMA, JDC, um sie alle zu nennen, einfach alle ihre Daseinsberechtigung haben und es nicht diesen einen oder zwei Pools langfristig geben sollte, weil ich glaube, diese Lösungen halt immer zu jedem individuell nachher passen müssen. Und
definitiv, ja. Ja.
Okay. Gab es sonst noch quasi wirklich irgend so einen Hebel? Jetzt bist du quasi hast du bald Einjähriges, wo du sagst, das hat mir so richtig getaugt, das hat mir so richtig gefallen, dass ich Makler bin oder das hat mein Geschäft nach vorne gepusht?
Ja, so das, was ich aus dem Strukturvertrieb kannte, dass du einfach eine Allfinanzberatung machst. Also im Moment bin ich auch noch mit meinem Bauchladen unterwegs, was sich im Laufe der Zeit vielleicht auch noch ändern darf. Mhm. Aber soweit bin ich gerade noch nicht. Aber dass du einfach einen Kunden mal ganzheitlich anschaust. Und dadurch, dass ich eben den Bestand gekauft habe von einem Sachmakler, habe ich eben auch in der Übergangszeit kennenlernen dürfen, wie es sich so ein alteingesessener Sachmakler verhält und was der so macht. Und da einfach das, was man schon mal gelernt hat und für gut empfunden hat, es einfach fortzuführen. Also ohne Strukturvertrieb wäre ich einfach nicht dort, wo ich bin. Genau, ja. Jetzt ist mir die Frage entschwunden, wo wolltest du gerade nochmal hinauf?
Irgendwas im letzten Jahr quasi gab oder sagst, das war für dich ein riesiger Turbo oder Unternehmertum. Oder wo du quasi gesagt hast, boah, diesen Hebel, den feiere ich sehr.
Genau, und dann eben auch eben mal mitzubekommen, wie so ein reiner Sachmakler in dem Fall sich verhält, weil ich da eben ganz, ganz vieles auch gelernt habe und dort einfach mal das, was man selber mit sich bringen zur Gewohnheiten mal ablegen, denn am Anfang habe ich gemerkt im Gespräch mit manchen, wie wenig ich doch noch nicht weiß. Und das ist eben immer die Gefahr, man weiß nicht, was man nicht weiß. Und dort einfach auch mal offen sein für das, was kommt. Das hat mir doch sehr, sehr viel gebracht. Genau, dann ja, das Maklermandat, das eben zu haben, Bestandsübertragung machen zu können, ist eine komplett neue Welt. Das ist ein Turbo für mich gewesen. In der Vergangenheit hat man Dinge dann mit einer Auskunftsvollmacht vielleicht irgendwie ehrenamtlich betreut. Denn wenn Verträge stimmig waren, die habe ich natürlich auch bestehen lassen in der Vergangenheit. Ich war noch nie so einer, der pauschal alles Blatt umgedeckt hat. Mhm. Ja. Und das ist ein riesen Mehrwert für mich und jetzt auch einfach transparent rausgehen zu können und eben, ja, dass es dir eigentlich egal ist, welches Logo jetzt auf der Police klebt. Hauptsache zum Kunden, zu dem seiner Konstellation passt. Das ist auch ein Turbo für mich, weil es jetzt nicht mit Zahlen, Daten, Fakten irgendwie so zu belegen ist, aber es schwingt halt einfach unterbewusst mit und der Kunde merkt es dann halt auch und dementsprechend ist dann ein Gespräch, eine Stimmung lockerer, als sie vielleicht davor war, was ich doch auch als Turbo bezeichnen würde.
Cool. Ich glaube, es war wirklich dieser Moment, wo, nee, ich muss weiter aussuchen. Bei mir war das damals meine erste Maklerveranstaltung, wo ich quasi einfach mal so das 1x1 vom Makler sein gelernt habe. Und dann hat jemand zu mir gesagt, ja, du kannst quasi als Makler, kannst du jedes Jahr da zum Beispiel die Wohngebäudeversicherung wechseln, wenn irgendein Anbieter dich schlecht behandelt, Sachen nicht funktionieren oder irgendwas nicht passt. Und da dachte ich so, es ist ja völlig krank. Ich könnte ja jedes Jahr quasi für Sachabschlussprovision den Anbieter wechseln und du kannst ja ein Riesenrad drehen, bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, Punkt A, es gibt keine Sachabschlussprovision in den meisten, bei den meisten Anbietern und Punkt B ist der Verwaltungsaufwand und das Miteinander da damit natürlich gefährdet. Aber das war wirklich so, dass diese Möglichkeiten, die du urplötzlich von heute auf morgen hast, sind wahnsinnig mächtig. Du musst aber auch lernen, wie gehe ich damit um, dass du einfach sowohl für den Kunden immer das Beste machst, also für dich, für deine Arbeitsweise immer das Beste machst, als auch, dass du einen Versicherer wertschätzend behandelst. Aber ich kam ja damals aus einem Gefühl der Knappheit bei meiner AU, wo ich war, weil ich einfach immer am sehr kurzen Leine gehalten wurde und dann quasi alles, was mir damals ja vor die Füße kam, mich irgendwie vertrieblich nutzen musste. Und diese Erkenntnis war dann als Makler gar nicht mehr so da, weil du gewusst hast, ich bin jetzt für alles alleine verantwortlich, für wie möchte ich die Kunden beraten, worüber kommen sie rein, welchen Kunden möchte ich, als auch welches Produkt mache ich nachher. Und das hat mir echt ein komplett ruhiges Fahrwasser dann nachher irgendwann gegeben, als ich gecheckt habe, wie funktioniert die Maklerwelt, weil ich glaube, man braucht ja schon echt auch 2, 3, 4, 5 Tage, bis man die Spielregeln und die Möglichkeiten wirklich kapiert hat, wie es als Makler nachher da draußen zugeht.
Definitiv, ja.
Jetzt durftest du, lieber Tobi, vorher 3 Tipps geben, zwecks Bestandskauf. Jetzt hätte ich gerne zum Abschluss so die 3 Sachen, die du jemandem mit auf den Weg geben würdest, der sich überlegt, Makler zu werden. Am liebsten natürlich dann die 3 Tipps jetzt. Nicht, was war davor doof und ist dann neuerdings jetzt gut, sondern was sind so wirklich diese 3 Sachen? Oder sagst du, das zeichnet das Maklertum einfach dann aus? Gerne auch wiederholen, falls du es jetzt im Laufe des Gesprächs schon gesagt hast.
Für mich der wichtigste Tipp, dich nicht einfach so blind links irgendwo anbinden, denn als ich in meiner Kündigungsfrist eben war und mit dem Gedanken dann gespielt habe, Makler zu werden und mich umgeschaut habe. Vom Gefühl her, man ist schon wie Frischfleisch irgendwo so da gewesen dann und jeder erzählt dir halt einfach, er hat die schönsten, tollsten, besten Services und Produkte und hin und her und ja, da nicht einfach mal drauf verlassen, sondern wirklich selber mal sich die Mühe machen und in die Recherche gehen und sich dann bewusst für seine Kooperationspartner entscheiden. Ja. Und nicht einfach so sich an den Erstbesten anschließen, einfach aus dem Gedanke raus, jawohl, ich will jetzt Makler werden. Das war mir eben ganz besonders wichtig, dass das Ganze für mich von Beginn an Hand und Fuß hat und dass ich da nicht nach 3, 4, 5 Jahren nochmal neu überlegen muss, wie ich mich jetzt mit meinen Anbindungen eben dann aufstelle. Mhm. Das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auf jeden Fall jedem so empfehlen würde. Mhm. Dann, nur weil man Makler ist und jetzt, weiß nicht, wie viele Gesellschaften haben wir in Deutschland, genug?
300.
300, 500, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall zu viele oder viele, ob es zu viele sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall genügend.
Es sind zu viele, ja.
Okay. Da nicht nur, weil es theoretisch möglich wäre, das auch in der Praxis machen und eben 20 Mal eine Haftpflicht bei 20 Anbietern eben einzureichen. Es macht für mich keinen Sinn, auch dort sich strategisch zu positionieren mit einer Handvoll Anbietern, die einfach das ermöglichen, was man selber für wichtig hält.
Ja, absolut.
Und dann das Dritte, sich so auf sein Kerngeschäft zu fokussieren, denn wie ich es vorher schon sagte, ich komme aus der Allfinanz, also habe Kunden wirklich vom Girokonto über die gesetzliche Krankenkasse, Versicherung, Depotlösungen, Baufi und so weiter alles betreut. Mhm. War aber doch sehr, sehr versicherungslastig und dachte dann eben am Anfang auch, ich muss alles eins zu eins so darstellen können, plus viele coole Dinge, die halt der Maklermarkt auch noch so mit sich bringt, wie beispielsweise Immobilien als Kapitalanlage, was ich auch ein sehr, sehr wichtiges und wertvolles Produkt für gewisse Kunden ja einfach sehe. Wo ich dachte, jawohl, ich muss jetzt alles rundum können, was dann aber viel zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, als ich dann mal mit meinen ersten Arbeitstagen gestartet bin. Und dann eben gemerkt habe, diese ganzen Spielplätze, die bespielst du vielleicht nie oder keine Ahnung wann, auf jeden Fall nicht ab Tag 1. Und dann ab Tag 1, bei mir waren es eben Versicherungsprodukte, dann einfach damit loszulegen und nicht ja rund um den großen Schlag ausholen und mal alles machen. Ja.
Das heißt, eigentlich sind es auch nochmal auf zwei Sachen, die wir, glaube ich, in jeder Folge irgendwo haben. Funktionierende Prozesse und Meter machen mit einer Handvoll Gesellschaften.
Ja.
Ich glaube, man muss es nicht auf die Spitze treiben, aber gefühlt kommt man wahrscheinlich mit einem Haftpflicht, Hausrat, Rechtsschutz und Unfallversicherer deutlich besser durch, wie wenn du 15 verschiedene nimmst.
Ja, genau. Und das gleiche Thema dann auch, was so die IT angeht. Mhm. Ich dachte mir auch von Beginn an, ich brauche das beste, coolste MVP, die geilsten digitalen Prozesse, was sicherlich auch viel Wert hat und wertvoll ist, wenn ab Beginn alles steht. Aber wir sind halt trotzdem nach wie vor in einem Vertriebsjob und wenn man sich nur mit solchen Dingen beschäftigt, dann bleibt ja der Umsatz irgendwo auf der Strecke und vor allem verliert man den Blick fürs Wesentliche, ja.
Absolut. Manchmal hilft ja neben einem wahnsinnig guten Prozess einfach auch ein Mensch, den du kurz anrufen kannst und der dir nochmal ganz kurz erklärt, wie es funktioniert oder einfach auch nur sagt, alles halb so wild oder ich kümmere mich drum.
Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Ja, genau.
Tobi, schön, dass du in unserer Maklerwelt angekommen bist. Wir beide sehen uns ja regelmäßig, was mich sehr freut. Es war cool, dass du heute bei uns zu Gast sein durftest. Ich habe dich eingeladen, daher können wir nicht von dürfen reden, sondern schön, dass du heute da warst, wollte ich sagen.
Ja, ich danke dir, hat mich auch gefreut. Genau, ja, war ein cooler, lockerer Austausch. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Das war für mich auch so der erste Podcast. Genau, aber hat Spaß gemacht. Genau.
Hast du gut gemacht. Makler und Vermittler Podcast, over and out.